Und warum steckte man eine Katze in eine Box? Also.
Ja, weil Menschen manchmal komische Ideen haben. Also. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen nachforschen, aber warum man das macht, ist natürlich immer schwierig, weil das steht in den Quellen meistens nicht drin. Wir sind ja immer schon froh, wenn wir nachweisen können, dass die solche Bräuche durchgeführt haben, denn auch sowas wird natürlich nicht gerne notiert.
Seit September 2024 ist Dr. Christoph Spannhoff Leiter des Emsland-Museums Lingen. Vorher war er Direktor des Mühlenhof-Freilichtmuseums Münster. In unserem Gespräch stellt er unter anderem fest, dass es zwischen Münsterländern und Emsländern geschichtliche Parallelen gibt und dass sich die Mentalität eher ähnelt als unterscheidet. Als Teamplayer ist der Museumsleiter sich für keine Aufgabe zu schade. Und mit seinem umfassenden Wissen erteilt er mir eine kurzweilige Geschichtsstunde über das südliche Emsland und die Stadt Lingen. Neben dem Blick in die Vergangenheit beschäftigen wir uns aber auch mit der zukünftigen Museumsarbeit im digitalen Zeitalter. Los geht's!
Christoph, warum ist das Museum in der Lingener Innenstadt ein Emsland-Museum?
Ja, zum einen natürlich, weil wir besondere Sachen ausstellen, nämlich wir sind einmal für die Stadtgeschichte Lings, aber auch für die Regionalgeschichte des südlichen Emslandes zuständig. Und dann hängt es natürlich ein bisschen auch mit der Trägerschaft des Ganzen zusammen. Wir haben einen Trägerverein. In diesem Trägerverein sind 24 Mitglieder. 22 sind die Heimatvereine des Lingener Landes. Und ein weiterer Träger ist die Stadt Lingen und dann auch noch der Landkreis Emsland.
Inwiefern arbeiten die vier Emsland-Museen, die es gibt, zusammen?
Ja, das müssen wir jetzt mal so richtig austesten, weil wir haben jetzt das große Glück, dass in allen vier Emsland-Museen neue Leiter sind. Wir kennen uns noch gar nicht so wirklich. Wir müssen uns jetzt noch ein bisschen aufeinander einspielen. Wir haben in der nächsten Woche ein erstes Treffen, wo wir mal sozusagen Probleme und Dinge besprechen, die vielleicht alle Häuser haben. Ne?
Das ich kann ist es ja anschnuppern, ja.
Ganz genau, uns mal kennenlernen, wie die anderen so ticken und ja, mal schauen, was so bei den anderen was die so machen den ganzen Tag und nicht nur Kaffee trinken und mal gucken. Die Probleme sind ja auch überall die gleichen und da kann man vielleicht verschiedene Lösungsansätze finden und sich auch mal austauschen. Ne? Deswegen, das ist doch eine ganz gute Sache. Ja, wir sind auch alle, wenn ich das von mir jetzt auch noch behaupten darf, relativ jung. Also so Mitte 40, die anderen sind etwas jünger. Ja, das ist doch, glaube ich, eine ganz gute Kombination, mit der man jetzt so in die Zukunft starten kann. Ich denke ja, dass ich hier noch 30 Jahre machen werde.
Das ist eine Ansage. Gut. Inwieweit geht der Blick zurück in die Geschichte hier in der Dauerausstellung des Museums?
Ja, da gehen wir natürlich ganz weit zurück, bis in die Anfänge der Stadt Lingen, schriftlich. Wir haben ja gerade das große Jubiläum hinter uns, 1050 Jahre Lingen. Im Jahr 975 wird der Ort erstmals erwähnt. Aber eine erste Erwähnung, eine schriftliche, ist natürlich nicht der Anfang, sondern es gab schon vorher was. Denn wenn ein Ort in einer Urkunde erscheint, ist er ja schon da gewesen. Ne?
Also es ist schon zu spät.
Es gab ihn auch schon 974. Und da sind wir natürlich mit der Archäologie ganz eng gekoppelt. Die zeigt uns, dass hier gerade in Lingen und überhaupt an der Ems schon relativ alte Siedlungen bestehen. Da gehen wir also weit in die Zeit, bevor wir überhaupt schriftliche Quellen haben, zurück. Und da arbeite ich hier auch sehr gut mit unserem Stadtarchäologen in Lingen zusammen, Dr. Dieter Lammers. Ne, die Stadt Lingen, das finde ich sehr gut, leistet sich einen eigenen Stadtarchäologen. Das hat auch den Vorteil, dass die Funde dann hier bleiben. Denn früher gingen die dann entweder nach Osnabrück oder nach Oldenburg. Und dann muss man die, wenn man die ausstellen will, erst wieder lange bitte, bitte machen, bis man die denn dann wieder kriegt. Und jetzt rufe ich einfach beim Dieter an und sage, hast du da nicht was Schönes? Und heute Nachmittag kommt der Dieter auch vorbei und dann bestücken wir einige Vitrinen neu mit so Dingen, die er kürzlich hier gefunden hat. Er ist sehr rührig. Es muss ja jetzt bei allen Bauvorhaben in Lingen auch mal der Archäologe drüber gucken. Mhm. Und wo es sich lohnt, hat er auch schon schöne Sachen hier ausgegraben. Und da er auch kein großes Depot hat, ist er dann auch froh, wenn er das bei uns im Museum ausstellen darf. Also eine sehr gute, fruchtbare Zusammenarbeit.
Das meinte ich auch. Welches Jahrhundert oder welches Jahr da ist so dabei, wo du sagst, das ist auf eine gewisse Art und Weise in Anführungszeichen besonders für Lingen oder für das Emsland im Allgemeinen?
Ja, da würde ich unterschiedliche Jahre ansetzen. Also für Lingen ist ein ganz wichtiges Jahr das Jahr 1548. Da brennt nämlich die Stadt ab. Und da brennt auch das Stadtarchiv ab. Also wir haben sozusagen aus der Lingener Überlieferung vor 1548 recht wenig. Also diese Urkunde von 1975, die lag in einem anderen Archiv. Die liegt in Osnabrück, ja, im Bistumsarchiv. Deswegen ist sie erhalten geblieben. Und es brennen eben auch ganz viele Häuser ab. Und die ältesten Häuser, die wir hier in Lingen haben, abgesehen vom Pulverturm, der noch der letzte Bestandteil der alten Burg ist und der ins Mittelalter zurückführt, haben wir nur Häuser, die 1549 dann wieder aufgebaut wurden. Das kann man dendrochronologisch nachweisen. Das ist das Spannende. Mein Vorgänger, Dr. Andreas Eying, der ist ja auch großer Hausforscher gewesen, der ist hier auf allen Dachböden herumgekrabbelt und hat sich das alles angeguckt und hat dann auch immer Dendroproben gezogen. Und mit dem bin ich kürzlich nochmal durch die Stadt gegangen und hat immer nur gesagt, das Haus 1549, das Haus 1549, das Haus 1549. Also vor dieser Zeit haben wir nichts. Also dieser Stadtbrand prägt natürlich dann auch die Baugestalt einer Stadt. Es ist natürlich für die Leute damals schrecklich. Allerdings, wenn man so guckt, man hat dann natürlich auch Gestaltungsraum für was Neues. Ne? Also es werden dann neue Häuser gebaut, größere Häuser. Und das verändert dann natürlich die Stadt auch topografisch.
Diese klassischen Bürgerhäuser am Marktplatz oder eben hier auch in der Burgstraße. Das ist ja so ein Paradebeispiel für die Architektur von damals.
Genau, also zum Beispiel das Hellmannsche Haus. Ne? Also wer noch nie in Lingen war, jetzt ein kleiner Werbeblock hier an dieser Stelle mal. Mhm. Das Hellmannsche Haus in der Burgstraße ist eins der schönsten Fachwerkhäuser des Emslandes. Also es ist ein schönes großes Fachwerkhaus mit einem wunderschön geschnitzten Giebel. Auch oben schönes, schöner bissiger Spruch im Giebel, wie man das gerne so machte. Ne? Auch gegen böse Nachbarn, die einem nichts gönnen oder so. Das kann man sich mal anschauen. Also ich kann nur raten, ich will nicht zu viel verraten. Kommen Sie mal nach Lingen, gucken Sie sich das mal an. Wirklich sehr schönes Haus und eben auch, was fürs Emsland nicht typisch ist, eben in dieser farbigen Gestaltung des Giebels. Mhm. Ne? Sonst sind die Bauernhäuser hier doch etwas schlichter im Emsland, bodenständiger. Aber das Hellmannsche Haus ist eben schon was ganz Besonderes.
Ein Schmuckstück.
Richtig.
Frech gefragt, was hatten Spanier, Holländer und Preußen hier im Emsland zu suchen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich jetzt etwas länger ausholen. Nein. Man sagt immer Spanier. Das ist auch in gewisser Hinsicht richtig. Wir müssen mal ein bisschen weiter in die Geschichte zurückgehen, so Mitte des 16. Jahrhunderts. Da gehört den Österreichern, also den Habsburgern, relativ viel. Kaiser Karl der V. ist am Ruder und der hat ja diesen schönen Spruch geprägt, den kennen Sie vielleicht alle aus der Schule, in meinem Reich geht die Sonne niemals unter. Und das war nicht hochgestapelt, sondern er hatte auch recht, denn einmal gehörte ihm natürlich Österreich, ne, wo die Habsburger ja eigentlich herkommen. Dann haben seine Vorfahren geerbt Burgund und das erstreckte sich bis in die heutigen Niederlande. Da sind wir dann schon mal bei den Niederlanden und ihm gehört auch noch Spanien und alle spanischen Kolonien, also auch noch in der neuen Welt. Also ging die Sonne wirklich nicht unter. Ja, und irgendwann musste er dann doch mal dieses große Reich aufteilen und einer seiner Söhne, Philipp II., bekam Spanien. Und diese burgundischen Lande, die gehörten dazu. Das sind die sogenannten spanischen Niederlande. Vielleicht hat das mal schon mal jemand gehört. Mhm. Und die sind nun mal ja recht nah an Lingen dran. Ja, aber in den Niederlanden setzte sich dann auch die Reformation durch. Und die dort ansässigen Oranier, das waren zunächst die Statthalter des Kaisers, die haben sich dann doch der Reformation angeschlossen gegen den katholischen Kaiser. Und dann kam es zu den sogenannten Freiheitskämpfen der Niederländer. Ne? Heute sind die Niederlande ja ein souveräner Staat. Und das ist in dieser Zeit passiert zwischen 1568 und 1648. Also 80 Jahre lang herrschte der Krieg, in dem sie sich sozusagen befreit haben von der Oberherrschaft der Habsburger oder in diesem Fall eben der spanischen Habsburger unter Philipp II. Deswegen Spanien. Es kam dann öfter mal zu Kriegen und zu Schlachten und Lingen als Festung wurde damals so ausgebaut, ist mal wieder von den Spaniern erobert worden, dann mal wieder von den Oraniern. Also es war nicht ganz so prickelnd hier zu wohnen, es waren auch immer Soldaten stationiert und das ist ja auch immer ein Problem, denn wir müssen uns ja vorstellen, es waren nicht immer nur kriegerische Auseinandersetzungen, sondern zwischendurch waren natürlich auch mal Pausen. Aber wenn Soldaten nichts zu tun haben, dann machen die immer nur dummes Zeug. Ne, die liegen in den Kneipen und trinken sich ordentlich ein oder raufen sich oder haben sonst irgendwas zu tun. Und so kommt es in Lingen dann auch dazu, dass der Pulverturm, von dem ich eben schon mal gesprochen habe, der brennt dann ab, der explodiert, weil das Pulver in Brand gerät bei so einer Festivität. Die Kerze fällt um, alle sind nicht mehr Herr der Lage sozusagen. Und dann brennt auch wieder ein großer Teil der Stadt ab, unter anderem auch der Pulverturm. Deswegen haben wir heute nur noch die Reste und die Kievelinger haben den später wieder aufgebaut. Ja, also mit den Spaniern, um das nochmal zu sagen, die Soldaten, die hier kämpfen, das sind keine Spanier. Die stehen auf der spanischen Gehaltsliste. Die kommen aber aus aller Herren Länder. Zum Beispiel, es gab ja in Lingen mal den Spinola-Markt. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern. Herr Spinola, muss man eigentlich sagen, ist kein Spanier, der ist Italiener. Naja, aber der hat sich eben bei den Spaniern als General verdingt und der erobert ja Lingen im Jahr 1605. Ja, und dann geht das immer munter so weiter. Es wechselt immer die Herrschaft. Aber ab den 1630er Jahren haben wir ja die Oranier die Oberhand. Ne? Und die Oranier werden ja dann eben auch die Herrscher in den Niederlanden. Ja, der letzte Oranier, der auch zeitgleich König von England ist, ne? Also wenn man schon irgendwas hat, dann gleich ordentlich, der fällt im Jahr 1702 tot vom Pferd und hat keine männlichen Erben, aber ein paar gierige Verwandte. Unter anderem gehört dazu der erste preußische König. Und der macht sofort Nägel mit Köpfen, als der hört sozusagen, dass sein Verwandter das Zeitliche mit dem Ewigen gewechselt hat, lässt er sofort einen Soldaten nach Lingen schicken. Er hat auch schon mit den Dankelmanns, das ist jedem Lingener hier auch ein Begriff, das Dankelmannsche Palais ist direkt neben dem Museum, das schöne herrschaftliche Gebäude neben dem Museum, da wohnen die. Ist eine alte Juristen- und Richterfamilie hier in Lingen. Und mit denen hat er schon sozusagen das vorher ausgemacht. Sobald das eintritt, haben die Dankelmanns schon die alten Wappen der Oranier abgenommen von den Amtshäusern und die preußischen aufgehängt. Also er macht erstmal Nägel mit Köpfen, ne? Er hat den Fuß in der Tür. Juristisch ist das alles noch gar nicht sicher. Die anderen Verwandten, die da ja noch sind, die haben ja auch Anrechte. Also es dauert noch eine ganze Zeit, bis er dann wirklich rechtlich auch hier im Sattel sitzt. Aber so haben die Preußen das zum Beispiel in der Grafschaft Tecklenburg auch gemacht, so ähnlich. Ne? Also erstmal, wenn man die Macht hat, dann setzt man die auch ein und dann sitzt man das erstmal aus, weil man ja erstmal sozusagen auf dem Stuhl dort sitzt. Ja, und dann wird Lingen eben preußisch ab 1702. Ist für die Katholiken in Lingen ganz gut, weil die wurden unter den Oraniern, das sind nämlich Reformierte, wurden die doch etwas drangsaliert. Die durften zum Beispiel im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts keine Messen mehr feiern. Und auch keine katholischen Priester durften mehr in der Grafschaft Lingen sich aufhalten. Unter den Preußen wird das dann wieder besser. Friedrich der Große hat ja gesagt, in meinem Staat soll jeder nach seiner Fasson selig werden. Ne? Selig, nicht selig, glücklich. Das wird immer gerne falsch zitiert. Er sagte nur selig. Vom glücklich hat er nichts gesagt. genau, da wird es für die Katholiken wieder besser. Aber eigentlich so richtig gleichgestellt mit den Protestanten werden die erst wieder Anfang des 19. Jahrhunderts. Mhm. Also das ist eine sehr bewegende Geschichte, sagen wir mal im 16., 17. und dann im 18. Jahrhundert. So in konfessioneller Hinsicht ist da ordentlich Strom in den Tapeten.
Ja. Du hast vorhin die Kievelinge erwähnt. Kannst du noch mal kurz erklären, was es damit auf sich hat? Welche Bedeutung die für die Stadt Lingen haben?
Eine ganz große. Die Stadt Lingen wirbt ja zum Beispiel damit, Stadt der Kievelinge zu sein. Ja, und das ist natürlich wirklich eine ganz spannende Sache auch. Da forschen wir auch noch dran. Heute ist das ja vielleicht ein Kulturverein, würde ich sagen, hat seine Ursprünge in einem Junggesellenschützenverein, aber die machen natürlich noch wesentlich mehr, als was normale Schützenvereine so machen, aber die schießen natürlich auch ihren König, alle drei Jahre ist hier das große Kievelingsfest. Ja, und es geht zurück auf die Erzählung, dass im Jahr 1372 schon die Bürger wieder in einer Fehde, hier ist immer was los gewesen in Lingen, hängt auch mit der guten Verkehrsverbindung zusammen, die hier immer schon bestanden hat. Im Jahr 1372 waren sozusagen die Alten nicht mehr da oder konnten nicht mehr kämpfen und dann haben die jungen Bürgersöhne die Verteidigung der Stadt übernommen und sollen eben auch die Stadt erfolgreich verteidigt haben. Und dafür wurde ihnen zugestanden, eben alle drei Jahre dieses Fest zu feiern. Genau, das ist eben schon eine recht lange Tradition. Bei uns hier im Museum wird auch der Thronschatz der Kievelinge bewahrt, also die Königsketten und alles und was dazugehört, die dann natürlich auch alle drei Jahre rausgegeben werden. Ne, die gehören die mir Kette ja nicht.
Geputzt, ja.
Die gehören mir ja nicht, ich verwalte die ja nur, deswegen gebe ich die dann auch immer raus. Genau, und dann wird eben schön das Kievelingsfest gefeiert. Mir war es noch nicht vergönnt, eins zu feiern, ne, weil ich ja erst kurz nach Pfingsten des letzten Festes hier angestellt wurde. Ich muss jetzt noch ein bisschen warten, um mir das dann mal wirklich so anzugucken, aber es ist, glaube ich,
das nächste Fest kommt bestimmt.
Ja. Eine gute Sache. Ich bin schon sehr gespannt, genau.
Neben der Dauerausstellung hier im Emsland Museum gibt es ja auch im Jahresverlauf immer ein, zwei Sonderausstellungen. Welchen Schwerpunkt setzt ihr bei den Themen?
Ja, wir müssen uns jetzt natürlich auch langsam mal dem Publikum etwas anpassen, während man früher natürlich noch gerne sozusagen die Sachen gezeigt hat, woran sich die alten Leute auch noch erinnern konnten, ist Lingen ja jetzt auch eine Stadt, die natürlich von Migration geprägt ist. Ne? Also es gibt viel Zuzug, auch durch den Campus kommen Studierende, die vielleicht nicht unbedingt jetzt sich an das frühere alte Lingen erinnern. Da muss man natürlich jetzt auch mal andere Themen sozusagen ansprechen. Wir haben jetzt noch gerade Öl im Emsland. Also noch im Zuge des Jubiläums 75 Jahre Emslandplan. Das werden die Zuhörer bestimmt auch schon des Öfteren gehört haben. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht zu erklären. Mhm. Raffinerie, die dann eben 1950 hier angefangen wird zu errichten und die ja bis heute in Form der BP-Raffinerie besteht. Da befassen wir uns eben, wie denn überhaupt, ne, wie das mit dem Öl angefangen hat, ne, wann man das überhaupt entdeckt hat und wie es dann eben verarbeitet wurde, aber auch die sozialen Dimensionen sozusagen. Was hat die Raffinerie nicht alles für Lingen getan? Also es war schon ein guter Arbeitgeber, kann man in dem Sinne sagen. Oder ist es auch immer noch? Das will ich nicht in Abrede stellen. Das ist also eine spannende Geschichte, wie auch das Öl die Stadt Lingen geprägt hat. Hat natürlich dann auch ein bisschen umweltgeschichtlichen Aspekt. Ne? Wir singen nicht nur das hohe Lied sozusagen der Ölraffinerie, sondern gucken natürlich auch, dass das natürlich auch Probleme gegeben hat. Aber das ist ja, wenn man sich den ganzen Emslandplan anschaut, auch so. Ne? Das Trockenlegen der Moore beurteilt man heute anders, als man das früher gemacht hat. Aber man muss sich natürlich manchmal auch die Frage stellen, was hätte man denn 1950 anderes machen sollen, ne? Wenn man vor diesen Problemen steht. War das auch eine schwierige Sache? Also das kann man natürlich dann im Nachgang des Jubiläums vielleicht auch nochmal thematisieren. Ja, und so sind unsere Themen, werden natürlich dann jetzt auch ein bisschen breiter. Wir müssen uns daran orientieren, was denn auch jetzt die Gesellschaft für Fragen hat. Ne? Zum Beispiel geht es ja auch viel um Ernährung. Das kann man natürlich auch historisch machen. Ich selber bin auch ein großer Fan der Sprachwissenschaft und auch der plattdeutschen Sprache. Also irgendwann, da müssen meine Museumsbesucher dann durch, werden sie auch noch eine Ausstellung zur plattdeutschen Sprache bekommen. Was wir als nächstes planen, ist Stereotypen. Also wie sehen eigentlich andere Menschen die Emsländer? Ne? Das habe ich zusammen mit einer Studierendengruppe der Universität Münster erarbeitet. Es war ein Emsländer dabei und die anderen waren alle keine Emsländer. Und als ich dann das erste Mal gefragt habe, was verbinden Sie denn mit dem Emsland? Da haben die meisten gesagt, ja, die können da so viel Korn trinken. Und dieses Bild, das hinterfragen wir natürlich. Das ist natürlich auch ganz interessant. Natürlich muss man auch ein bisschen selbstkritisch sein und selbst über sich lachen können bei dieser Ausstellung. Aber man lernt eben auch was, woher das denn kommt, zum Beispiel dieses Bild. Oder verschiedene andere Dinge, wie zum Beispiel das Kattenknüppeln, was ja in Emsbüren ein ganz großer Brauch ist.
Das kenne ich nicht. Was ist das?
Ja, das darf man eigentlich heute gar nicht mehr so sagen. Das ursprünglich wurde eine Katze in einen Holzkasten gesperrt und dann wurde da wie bei einer Pinata draufgeschlagen, bis das Ding kaputt war oder die Katze tot. Heutzutage macht man das natürlich dann mit einer Stoffkatze. Ne? Also Das hat sich dann doch schon gewandelt. Aber dieser Brauch, den gibt es ursprünglich nicht nur in Emsbüren, sondern der ist durchaus weiter verbreitet. Und das sind dann eben so spannende Geschichten, die wir darum dann erzählen.
Und warum steckte man eine Katze in eine Box? Also
ja, weil Menschen manchmal komische Ideen haben. Also das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen nachforschen. Aber warum man das macht, ist natürlich immer schwierig, weil das steht in den Quellen meistens nicht drin. Wir sind ja immer schon froh, wenn wir nachweisen können, dass die solche Bräuche durchgeführt haben. Denn auch sowas wird natürlich nicht gerne notiert. Sowas kriegt der Volkskundler eigentlich erst immer mit, wenn irgendwas passiert. Wenn irgendwie ein Streit darum ausbricht oder wenn jemand sich dabei verletzt und dann wird eine Arztrechnung oder sowas ausgestellt, weil sonst schreibt man ja sowas nicht auf. Würden Sie aufschreiben, was Sie an Karneval sozusagen alles für dummes Zeug gemacht haben? Vielleicht in Ihr Tagebuch, und wenn man dann Glück hat, findet mal irgendwann ein Historiker oder Volkskundler das Ihr Tagebuch und dann kann er das als Quelle nutzen. Aber sonst wird sowas natürlich immer nur niedergeschrieben, wenn irgendwas passiert. Ne?
Ja, ich hoffe mal, das passiert nicht, dass man mein Tagebuch findet. Das glaube ich, das. Wo das hinführen könnte. Ja,
das ist so spannend.
Nein, so eben. Darüber fühle ich mich jetzt gerade mal in Schweigen. Welche Erfahrungen als Münsterländer oder aus dem Münsterland kannst du denn übertragen auf das Emsland? Du bist ja gebürtiger Tecklenburger, war das, glaube ich, ne?
Ganz genau, das würden die Tecklenburger jetzt nicht gut finden, wenn die als Münsterländer bezeichnet werden.
Nein, genau, ja, aber es kommt ja auf die Feinheiten an, ja.
Genau,
das kannst du ja richtig stellen, gerne.
Ach, ich muss eigentlich sagen, dass die Emsländer sich jetzt nicht sonderlich von den Tecklenburgern unterscheiden.
Das meine
also
ich auch.
Die sind auch schon so passen in eine Welt, würde ich sagen. Ne? Also das ist wo Isenlich und Elken was da glühe, der Dobby passt. Das sagt man allerdings auch im Münsterland.
Ja. Bist du inzwischen in Lingen angekommen?
Ja, also ich finde Lingen eine wirklich sehr schöne Stadt. Ne? Kurze Wege für alles, was man so braucht. Da ich ja viel zu Fuß mache, obwohl ich jetzt auch ein Fahrrad habe, ja, habe ich mir jetzt auch für das schöne Emsland geleistet. Ich bin allerdings erst einmal mit meinem Vorgänger Andreas Eigen 30 Kilometer hier durch die Gegend gefahren. Dann tat mir der Hintern weh und dann habe ich es erst wieder in die Ecke gestellt. Da muss man jetzt im nächsten Frühjahr und im Sommer noch mal ein bisschen dran arbeiten. Genau, aber ich bin jetzt auch mit Fahrrad und natürlich auch Automobil bewandert. Aber sonst ist Lingen eben sehr schön. Ich wohne ja auch nur 300 Meter vom Museum entfernt. Also ich kann jeden Tag zu Fuß zur Arbeit gehen. Das finde ich sehr schön. Ist natürlich, wenn irgendwas ist, ist man natürlich auch immer der Erste.
Man ist nah dran, das stimmt. Hast du in Lingen einen Lieblingsplatz? Außer das Museum?
Könnte jetzt sagen, die alte Posthalterei, aber das stimmt nicht.
Nein, es ist aber bestimmt ein Funkwahl.
Nein, der Marktplatz ist schon wirklich sehr schön. Ne? Also gerade im Sommer, wenn man sich das so anguckt, hat das ja schon so richtig südländisches Flair. Also man braucht eigentlich gar nicht nach Italien oder so, sondern man muss eigentlich nur auf den Lingener Marktplatz gehen und sich das mal anschauen, wenn die Leute da so sitzen und alle sehr zufrieden sind am Wochenende. Das ist schon schön. Und sonst ist natürlich mein Lieblingsplatz das Museum. Und das ist jetzt nicht nur gesagt sozusagen, weil ich hier arbeite, sondern weil hier ich ja immer noch, bin ja jetzt gerade erst ein Jahr und zwei Monate hier und ich entdecke natürlich immer noch wieder was Neues. Und dieses Museum besteht ja aus zwei Gebäuden, einmal dem neueren Hauptgebäude und dann gehört uns ja noch das Kutscherhaus dazu, in dem natürlich unsere alte Sammlung untergebracht ist. Also da zeigen wir ja Wohnkultur durch die Jahrhunderte hier im Emsland. Also ganz, ganz tolle alte Möbel, ganz tolle alte Gegenstände, die man im Alltag benutzt hat. Mhm. Ja, und wenn ich hier mal in unsere Sammlung gehe oder auf den Dachboden, wo unsere Archivmaterialien sind, also da findet man natürlich jeden Tag wieder was Neues. Also ich weiß gar nicht, ob ich das, wenn ich jetzt noch 30 Jahre hier bleibe, ob ich die dann alle schon mal sozusagen durchgesehen habe. Und es kommt natürlich immer wieder was Neues dazu. Denn viele Leute kommen ja gerne auch hier zum Museum und fragen dann, können Sie das denn noch gebrauchen? Ich muss mich verkleinern oder sowas, ich ziehe in eine andere Wohnung.
Kommt das oft vor?
Ich kann das nicht alles mitnehmen. Das kommt fast täglich vor, ja.
Oh.
Dass man sowas angeboten bekommt.
Ja. Und bei welchen Dingen sagst du dann nicht Nein? Oder gibt's kein Nein?
Doch, natürlich brauchen wir nicht das 25. Bügeleisen vom gleichen Typ. Ne, die haben wir schon. Wo meine Mitarbeiter immer schon kritisch gucken, ist, wenn jemand mit einer Truhe kommt. Da wissen die, dass der Chef da kaum Nein sagen kann. Also wenn das wirklich eine wirklich schöne alte Truhe ist, nehme ich die immer gerne. Allerdings nehmen Truhen natürlich auch viel Platz weg.
Ja.
Auf der anderen Seite kann ich Truhen nur empfehlen. Also wenn Sie mal eine Truhe, irgendwie ist das aus der Mode gekommen, aber Truhen sind eigentlich wunderbar. Sie machen die auf, schmeißen da was rein, machen die zu und es ist alles ordentlich. Ne, das kann man nur mal so dazu sagen zur Funktion. Denn das muss man hier im Museum auch dazu sagen, wir haben hier keinen Schrank stehen, in dem nichts ist. Ne? Also wir müssen ja auch sehen, wo wir mit unseren Dingen bleiben, mit den Objekten und Exponaten. Und ein historischer Schrank ist also nicht nur ein historischer Schrank, der hier steht, sondern er ist gleichzeitig auch ein Teil des Depots. Genau.
In diesem Gebäude aus den 20er Jahren war früher mal die Reichsbank, wo wir jetzt hier sitzen. Gibt es ein Ausstellungsstück, Christoph, wo du sagst, ja, das liegt vielleicht nicht mehr im Tresor, aber liegt mir am Herzen? Gibt es so ein besonderes Piece?
Das muss jetzt aber nichts mit der Reichsbank zu tun.
Nein, muss nicht.
Sonst würde ich sagen, wir haben natürlich einen wunderschönen Tresor auch da vorne stehen, ne? Von der Firma Rosemeyer, die den hergestellt hat. Deswegen ist das, ja, was wir hier haben, da gibt es ganz viele Sachen. Also es ist die Frage, geht man jetzt vom ideellen Wert aus oder geht man vom wirklichen Materialwert aus? Wir haben hier wirklich tolle Sachen. Wir haben zum Beispiel den Münzschatz von Schaben. Und der ist nun auch wirklich nicht nur schön anzusehen, sondern auch richtig wertvoll. Wo der liegt, verrate ich natürlich nicht.
Ne? Nein, wir wollen ja auch keinen auf dumme Gedanken bringen.
Der ist nämlich gar nicht im Museum, also Sie brauchen hier nicht einzubrechen. Der liegt bei der Sparkasse, wohl verwahrt. Aber natürlich gibt es manchmal auch so ganz Kleinigkeiten. Ob das nun ein Messerbänkchen ist, was wirklich filigran gearbeitet ist, ne? Das kann einen natürlich sehr erfreuen, obwohl das vom Wert in dem Cent-Bereich wahrscheinlich heutzutage gehört, weil ja zurzeit auch Antiquitäten nicht mehr so en vogue sind. Ne? Der Antiquitätenmarkt ist ein bisschen eingebrochen, ist fürs Museum natürlich ganz gut. Da kann man nochmal Sachen ankaufen, wenn die da einem denn angeboten werden. Oder es gibt natürlich auch wunderschöne Gemälde, die wir haben. Wenn ich ans Kutscherhaus denke, haben wir da zwei lebensgroße Porträts von Rolf von Münster zu Herzfort. Der war mal Drost hier im Emsland und seiner Gattin Ida von Onster. Das sind natürlich Gemälde, die schon auch die anderen Museen beneiden uns darum, sagen wir mal so. Es ist jetzt demnächst wieder eine Tagung. Die wollten schon wieder Abbildungen davon haben in bester Qualität, weil das einfach beide so aus dem Jahr 1571, 72. Ne, die sind nicht nur alt, die sind auch wirklich gut gemacht und wirklich schöne Bilder. Kann man eine ganze Zeit davor stehen und sich das anschauen, wie die Menschen eben damals ausgesehen haben. Man wurde damals älter gemalt, als man eigentlich war, oder die sahen halt schon so etwas älter abgekämpft aus.
Es gibt im Museum so schon beinahe eine traditionelle Vortragsreihe, Mittwochs im Museum. Gibt es so einen Klassiker, den ihr quasi thematisch immer wieder bringen müsst, oder lasst ihr euch tatsächlich jedes Mal was Neues einfallen?
Ja, das war gar nicht so einfach. Also mein Vorgänger, Andreas Eying, da hat man ja manchmal den Eindruck gehabt, der konnte das so im Schlaf. Nein, der hat da 40 Bilder gezeigt und konnte dann diese Geschichte so erzählen. Ich habe das nie so gelernt. Ich habe das immer anders gelernt, auch an der Universität Münster, als ich da noch beschäftigt war. Da las man natürlich ab. Ne? Da kam es ja auf jedes Wort sozusagen an. Da musste ich mich natürlich erst ein bisschen umgewöhnen. Obwohl, wenn man gut vortragen kann, kann man auch vom Blatt ablesen, dass kreiden einem die Leute auch nicht an. Aber natürlich habe ich auch andere Themen als zum Beispiel Andreas Eying, weil ich von der Ausbildung her ganz andere Themen auch immer bearbeitet habe. Also ich muss mir immer wieder, der Heimatverein Lingen, mit dem wir das ja in Kooperation machen, der fragt alle halbe Jahre an und dann muss ich ja 6 Vorträge liefern. Und ich habe mir auch schon manchmal Themen ausgedacht, wo ich dachte, die kann man gut bearbeiten. Und dann saß ich da und dann gaben es die Quellen aber nicht her, was ich denn so gerne. Ne? Man muss ja eine Dreiviertelstunde bis Stunde dann was erzählen. Ja, das ist schon eine Aufgabe, die man sich da stellt. Mhm. Und irgendwann geben einem natürlich seine Leib- und Magenthemen aus. Ne? Und die man dann auch noch so aufs Emsland übertragen kann. Denn der Emsländer hört natürlich auch gerne was aus dem Emsland. Ich kann jetzt nicht sozusagen mit der Geschichte Südamerikas um die Ecke kommen, außer ich hätte hier irgendwas, was Bezug sozusagen zum Emsland hat, sondern es muss schon sozusagen hier die Region beinhalten. Ja, aber da ich ja ausgebildeter Landeshistoriker bin, habe ich mich sowieso nie mit der Geschichte Südamerikas befasst, sondern immer nur mit Nordwestdeutschland. Und deswegen wird das schon weitergehen. Aber es ist manchmal eben nicht ganz so einfach, ne? Wie man sich das manchmal so vorstellt. Manchmal kommt dann dazwischen, dass man da doch nichts fürs Emsland so wirklich findet. Bin zum Beispiel auch ein großer Freund der Namenkunde, ne? Also Ortsnamen, Flurnamen, Familiennamen. Und das hatte ich mir im Emsland auch einfacher vorgestellt Also im Emstern gibt es wirklich Namen, wo man, also das, wo man wirklich dran zu knabbern hat, dass man die überhaupt ergründen kann. Das ist im Münsterland nicht so schwierig. Zeigt aber, dass das eben auch schon eine ganz alte Siedlungsregion hier ist, weil je älter die Namen sind, desto schwieriger sind die zu ergründen. Und
hast
hier
du da so ein Beispiel, was du
Meppen Namen? Zum Beispiel. Meppen, ob man das jemals rauskriegen wird, was das bedeutet hat, das, obwohl es sich ja eigentlich so einfach anhört, ne? Aber ja. Lingen war schon schwierig, das haben wir jetzt für die Ausstellung 1050 Jahre mal gemacht, habe ich auch den führenden Indogermanisten in Deutschland, bin ich dem auf die Nerven gegangen, ob das denn wohl alles sein könnte. Also Lingen ist auch schon recht alt, genauso wie der Name der Ems, des Gewässers, ne? Den erwähnt ja schon Tacitus, und jeder, der mal Latein in der Schule hat, weiß ja, dass wir dann schon um die Zeit nach kurz nach Christi Geburt sind, also 2000 Jahre hat der Name mindestens schon auf dem Buckel, und Lingen ist auch nicht wesentlich jünger meiner Ansicht nach. Ja, und so geht das hier weiter mit den anderen Namen auch. Also Besten zum Beispiel ist auch nicht einfach. Schapen hingegen ist schon wieder ganz einfach. Findet man schon bei uns auf dem Blog. Ne? Unser Emstermuseum hat auch einen Blog, in dem wir jede Woche was schreiben. Und wenn ich mal wenig Zeit habe, dann können die Leute schon sehen, dann nimmt er wieder irgendeinen Ortsnamen oder eine Familie.
Das ist interessant so auch, dass man diese Hintergründe mal erfährt, weil man nimmt das einfach ganz anders wahr heutzutage. Meppen ist halt Meppen und Punkt. Aber was so genau dahinter steckt, das ist dann die andere Frage. Das ist interessant zu wissen. Was glaubst du, Christoph, jetzt mit den digitalen Medien, mit den Möglichkeiten, die man hat, man kann sich ja, sagen wir mal, das Museum eigentlich auch aufs Handy holen. Wie zeitgemäß ist der Museumsbesuch noch? Oder was müsst ihr unternehmen, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit den anderen Emsland-Museen, um die Leute noch ins Museum zu locken und eben nicht nur am Handy dandeln zu lassen?
Also ich würde sagen, dass der Museumsbesuch natürlich nie aus der Mode kommen wird, denn das ist ganz was anderes, ob ich mir jetzt den Münzschatz von Schapen, wenn der da mal ausgebreitet vor mir liegt, mit den vielen hundert Stücken, ob der nun im Original da vor mir liegt, ne, in richtiger 1:1 Größe, oder ob ich den am Handy als kleines Bild sehe. Das ist doch schon ein großer Unterschied. Und ich würde auch mal sagen, dass man mit den digitalen Medien das sozusagen ja so mal eher nebenbei mitnimmt, aber das nicht so wirklich vertieft. Also wenn man sich die Zeit nimmt und ins Museum geht und dann auch sieht, wie die Ausstellung gestaltet ist, das wirkt ja alles mit, was man sozusagen im Digitalen recht schlecht abbilden kann. Also es ist ja, ein Museumsbesuch muss ja sozusagen auch ein gewisses Erlebnis darstellen, ne? Und das haben wir eben bei uns ja auch, zum Beispiel in der Dauerausstellung, die ist ja wirklich toll gemacht worden, noch von Andreas Eying und Herrn Schaper, der da die Gestaltung übernommen hat, oder die Ausführung nach den Vorgaben. Also das ist schon wirklich toll gemacht, das ist schon großes Kino. Und vor allem ja auch, weil wir da ja zum Beispiel auch Wege für die Kinder haben. Die gehen ja einen anderen Weg durchs Museum als die Erwachsenen, oder können, wenn sie das denn möchten. Können ja andere Gänge nehmen, das hat man schon sehr schön da eingebaut. Ja, und so muss man das eben heutzutage machen. Es reicht nicht mehr, sozusagen ein paar Dinge in die Vitrine zu stellen und dann den Leuten zu sagen, nun guckt mal. Und man muss natürlich die Verbindung auch schaffen, selbst im Museum mit digitalen Medien zu arbeiten. Ob das Audioguides sind oder was ist heute, Medientische sozusagen, auf denen man auch irgendwas präsentieren kann. Aber natürlich bleibt die Grundlagenarbeit des Museums, das Objekt vorzustellen. Und das natürlich möglichst im Original. Und davon geht dann natürlich eine ganz besondere Aura aus, und das macht so einen Museumsbesuch natürlich schon interessant. Aber du hast natürlich vollkommen recht, da müssen wir uns was überlegen, ne? Und da muss man natürlich auch immer mit der Technik mithalten. Deswegen ist es ja ganz schön, dass wir jetzt diesen runden Tisch haben, an dem wir uns dann regelmäßig treffen. Und dann kann man ja auch mal gucken, was haben die anderen. Das kann man ja dann vielleicht auch mal ausleihen und austauschen, ne? Und dass man dann auch, das erspart natürlich auch Kosten, bevor sich alle sozusagen das Gleiche immer anschaffen, das aber alle nur alle Jubeljahre mal nutzen. Mhm. Also da würden sich Synergien, denke ich, sehr gut ergeben.
An dieser Stelle möchte ich kurz Danke sagen, dass du bis hier dabei geblieben bist. Höre doch auch gerne in unsere weiteren spannenden Folgen rein. Wenn du magst, folge doch auch gerne diesem Podcast und lass uns eine gute Bewertung da. Das hilft am Ende auch unseren Podcast-Gästen. Also nochmal herzlichen Dank und weiterhin viel Spaß beim Hören.
Das Emsland-Museum Lingen ist seit 2012 kinder- und familienfreundlich zertifiziert. Also jetzt quasi fast von Anfang an mit dabei, wie die anderen Emsland-Museen auch. Und ihr bietet für Kinder und Jugendliche Mitmachprogramme an. Mhm. Magst du mal so ein paar Sachen vorstellen, was ihr euch alles so habt einfallen lassen?
Ja, also ich glaube, dass das auch eine ganz wichtige Aufgabe ist, dass man eben auch schon Kinder ganz früh ans Museum führt und dass man da eben auch zeigen kann, dass man da eben auch mitmachen kann. Ne? Also man hat ja sonst immer vom Museum den Eindruck, das ist so da, nichts anfassen und sowas. Ne? Und da sind ganz wertvolle Sachen. Das ist eigentlich nichts für Kinder. Davon muss man sich, glaube ich, loslösen. Also man kann in jedem Alter für Kinder auch im Museum etwas machen. Ja. Wir fangen zum Beispiel an, natürlich für Schulklassen bieten wir was ab an. Neben der normalen Führung machen wir da aber auch thematische Führungen. Wir hatten zum Beispiel jetzt dann für die etwas älteren Schüler schon mal Erster Weltkrieg. Und das dann auch auf die Region gemünzt. Wir haben hier den Nachlass zum Beispiel von dem Soldaten Lagemann. Und daran konnte man, an dessen Lebenslauf kann man eben sehr schön auch den Schrecken dieses Krieges zeigen, denn er macht die 4 Jahre mit und kurz vor Kriegsende fällt er dann eben doch noch. Und er hat eben ganz viel geschrieben nach zu Hause und anhand dieser Briefe kann man das eben sehr gut alles rekonstruieren. Das war eine wichtige und gute Sache, aber das war jetzt schon so für Schulen was gemacht. Mhm. Wir haben natürlich dann auch Programme, Ferienprogramme. Gerade jetzt war ja gerade Herbstzeit, da hatten wir Herbstbasteln, ne? Und Dinge, die eben damit zusammenhängen. Dann baut unser Norbert immer gerne mit den Kindern historische Rathaus von Lingen nach. Ne, das ist dann für die ganz Kleinen. Aus Steinen, die wir selber machen, aus Gips. Vorher war es der Pulverturm. Das ist etwas komplizierter, da braucht man runde Steine. Das Rathaus ist etwas einfacher, da kann man mit geraden Steinen. Und als nächstes wollen wir jetzt mal gucken, ob wir es hinkriegen, gerade was die Dachkonstruktion angeht, ob wir auch das Kutscherhaus nachbauen können. Also das ist immer ein großer Spaß. Und der Norbert macht diese Steine selber. Die gießt er zu Hause oder hier im Museum, aber in seiner Freizeit sozusagen, weil ihm das eben so viel Spaß macht. Das ist schon eine schöne Sache. Ja, dann machen wir natürlich zum Beispiel auch Buchweizenpfannkuchen für die Kinder, damit sie das auch mal sozusagen traditionelle Gerichte aus dem Emsland, und dann wird natürlich nicht nur der Buchweizenpfannkuchen gegessen, sondern es wird eben auch erzählt, gibt ja ganz viele Geschichten auch um den Buchweizenpfannkuchen. Warum heißt der denn zum Beispiel Bogweiten Jan Hinnack? Oder warum heißt das, ist ja kein Getreide, sondern so ein Pseudogetreide, ist ja eigentlich ein Knöterichgewächs. Aber warum heißt das denn Buchweizen? Das ist ja eigentlich auch ganz eine spannende Sache, ne? Hängt damit zusammen, weil das eben so kleine tetraederförmige Körner sind und die sehen aus wie Bucheckern. Und damit hat man das dann eben verglichen und deswegen heißt der Buchweizen Buchweizen. Also es gibt dann ganz viele Geschichten, die auch um den Buchweizen erzählt werden und damit wird das dann eben eine schöne runde Sache. Was zurzeit auch sehr gut läuft und immer mehr wird, habe ich so den Eindruck, sind die Kindergeburtstage, die man im Museum feiern kann. Und da haben wir dann auch verschiedene Formate, die von der Schatzsuche ausgehen. Da lernt man dann zum Beispiel, was wir früher noch wussten, aber heute wahrscheinlich keiner mehr so wirklich, dass man, wenn man mit Zitronensaft auf einem Blatt Papier schreibt und ein Feuerzeug drunter hält, dass man dann die Schrift wieder sehen kann. Und da ist dann der nächste Hinweis sozusagen, wo man dann hin muss. Oder eben Tatortmuseum, da müssen die Kinder dann eben einen Kriminalfall, der sich um das Museum dreht, lösen. Aber es ist eben nie abgehängt vom Museum. Also, dass man jetzt sagen könnte, sowas könnte man auch in der Schule machen, sondern es hängt immer auch mit unseren Museumsexponaten zusammen und ganz nebenbei lernt man dabei auch was. Das ist ja immer wichtig, dass das nicht so aufgesetzt daherkommt, sondern dass das sozusagen ein positiver Nebeneffekt der ganzen Sache ist.
Du hast vorhin schon einen Namen erwähnt und als Museumsleiter kannst du ja auch so einen Laden nicht alleine schmeißen, sage ich jetzt mal salopp. Wie viele Leute gehören hier zum Team des Museums und was machen die im Einzelnen so?
Ja, wir sind, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, alle zusammen 16. Wir brauchen natürlich für die Aufsicht Personen, denn ich kann ja auch nicht den ganzen Tag unten an der Aufsicht sitzen und Fragen beantworten. Dann brauchen wir da immer zwei, weil wir zwei getrennte Gebäude haben. Und wenn Besucher gerne mal das Kutscherhaus sehen möchten, muss natürlich einer an der Kasse bleiben und da die Aufsicht führen. Deswegen ist dann immer eine Doppelschicht. Dann habe ich vier sehr kundige Techniker. Gott sei Dank haben wir jetzt gerade nichts gehört. Die hängen nämlich gerade was auf und bohren. Aber hier, wo wir jetzt sitzen, hört man das Gott sei Dank nicht. Vier Techniker, die sind eben dafür zuständig, dass hier nicht das Licht ausgeht. Ne? Dass, wenn eine Lampe kaputt ist, die ausgewechselt wird, alles, was man so... Und in so einem... Wir sind ja jetzt nicht das größte Haus, aber wir sind ja nun auch kein kleines Haus. Also hier ist immer irgendwas zu tun. Vier Techniker. Dann habe ich noch zwei Mitarbeiter, die sich hier um die... das Archiv und die Sammlung kümmern, dass das dokumentiert wird. Und dann habe ich natürlich noch die Melanie, die hier aufpasst, dass der Museumsdirektor nicht zu viel Geld ausgibt. Sozusagen die mit mir, die mich bei der Geschäftsführung unterstützt, der ganzen Sache. Ne? Jahresabschlüsse und sowas muss ja alles gemacht werden und auch ordentlich gemacht werden. Genau, und dann gibt es eben den Museumsleiter, der für die inhaltliche Ausrichtung auch noch des Museums zuständig ist, aber der auch sonst alles Mögliche macht. Vom Hussenwaschen bis zum Getränkeeinkauf für die nächste Großveranstaltung. Ja, also das ist ein sehr vielseitiger Job, ganz genau. und das Schöne ist, dass man sich zwar sozusagen den Plan für den nächsten Tag zurechtlegt, ne, was man denn so machen möchte, es aber meistens nicht aufgeht, dass man das dann so schafft, wie man sich das vorgestellt hat, sondern dass irgendwas Außergewöhnliches dazwischen kommt, was man dann eben ja auch wieder bewältigen muss.
Ja, in eurem Blog habe ich durch Zufall beim Lesen den Artikel auf der Suche nach dem Emsland entdeckt und so auch erfahren, dass es in 2025 auch was für die Emsländer zum Jubeln gibt. Denn der Name Emsland, du hast vorher ja auch schon über die Namen von Orten und so gesprochen, der Name Emsland feiert in diesem Jahr den 725. Geburtstag. Kannst du was zu dem, sagen wir mal, in Anführungszeichen historischen Hergang erklären?
Mhm. Also es ist auffällig, dass wenn man sich das anschaut, dass das vorher, dass der Begriff Emsland in diesem Sinne noch nicht auftaucht. Vorher ist immer von Emsgo die Rede, wobei Go eigentlich auch nur ein altes Wort ist, was eigentlich auch nur eine Landschaft oder so bezeichnet, aber es heißt eben noch anders. Und das hängt damit zusammen, dass zu dieser Zeit der Bischof von Münster hier im Emsland mehr Fuß fasst. 50 Jahre vorher erbt er von den Grafen von Ravensberg Besitzungen und er baut die jetzt in sein Bistum ein. Wir wissen ja, dass das Bistum Münster auch heute noch bis zur Nordsee geht. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit gab es das Oberstift, das ist das heutige Münsterland, und das Niederstift. Und das war eben so das Emsland, um Meppen und so. Genau, und das fängt eben in der Zeit an, dass er das so verwaltungsmäßig erfasst. Und in diesem Zusammenhang wählt er dann auch, vielleicht bewusst, vielleicht nicht bewusst, wissen wir nicht, können wir nicht reingucken in den Kopf mehr, eben einen neuen Begriff. Und dann ist eben erst vom Emsland die Rede. Ne, während vorher immer der Emsgo und der lag dann auch gar nicht, wo wir heute das Emsland verorten, sondern eher oben bei Friesland, diese Landschaftsbezeichnung. Und eben 1300 haben wir eine Urkunde, ist natürlich auch wieder eine Frage der Überlieferung. Vielleicht gab es auch schon 1299 eine, in der der Begriff Emsland drin stand, aber die hat es nicht überlebt, nicht überdauert. Aber wir haben eben eine aus dem Jahr 1300, in der erstmals der Drost des ganzen Emslandes genannt wird. Und dieser Drost gehörte eben zum Bischof von Münster, ne, war der Untergebene des Bischofs von Münster, aber da kommt eben das erstmals vor und das ist natürlich dann in diesem Jahr ein kleines, schönes Jubiläum. Ne? Bei 750 Jahre bin ich dann ja hoffentlich auch noch hier, dann kann ich das nochmal etwas ausbauen.
Dann feiern wir das.
Genau.
Christoph, vielen Dank für die Zeitreise und danke für das Gespräch.
Ich danke auch.
Auf der Internetseite museum-lingen.de findest du neben den Informationen zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und der Dauerausstellung die Tipps und Termine der Sonderausstellung und der Mitmachangebote. Auf der Seite emslandmuseum.de gibt es den Museumsblog zum Nachlesen der emsländischen Geschichte. Und du kannst dich über die Termine der Vortragsreihe mittwochs im Museum informieren. Viel Spaß dabei!